Die Pressefreiheit in der BRD wird von der Regierung zunehmend eingeschränkt. Wer es als freier Journalist wagt, die Regierung offen zu kritisieren, bekommt entweder Besuch von Spezialkräften der Polizei oder wird, wie kürzlich geschehen, von einem deutschen Gericht wegen Majestätsbeleidigung verurteilt, 7 Monate Gefängnis auf Bewährung. Uns, Apolut, wurde erneut das Spendenkonto gekündigt. Wir sind den Regierenden ein Dorn im Auge, machen also alles richtig. Journalismus ist, etwas zu veröffentlichen, was andere nicht wollen, dass es veröffentlicht wird. Alles andere ist Propaganda. George Orwell. Dieses Land soll ganz offiziell kriegstüchtig gemacht werden und dagegen senden wir an. Deutschland muss friedensfähig bleiben. Nie wieder Krieg. Unsere Arbeit, finanziert durch eine breite Community, fühlt sich diesem Credo verpflichtet. Folgt dem Link apolut.net/unterstützen und helft uns wie bisher mit euren Daueraufträgen, damit wir unabhängige Berichterstattung gewährleisten können. Jeden Tag sagen, was ist. Apolut.
Es gibt viele Neuigkeiten vom Datenanalysten Tom Lausen. Und es werden jetzt Fragen aufgeworfen, die in einem Kriminalfall vielleicht der Turning Point wären. Wir haben viele, viele Fragen, zum Beispiel, was hat das Medikament Remdesivir mit den Todesfällen von Bergamo zu tun? Und wir reden über ein gewonnenes Gerichtsverfahren. Es bleibt spannend, bleiben Sie dran.
Im Gespräch.
Bei Apolut im Gespräch grüße ich ganz herzlich Tom Lausen, den Datenanalysten.
Hallo Herr Fiedler.
Hallo Herr Lausen. Ja, wir haben ein strammes Programm. Sie haben mir ganz viele Neuigkeiten geliefert im Vorgespräch und das ist so bahnbrechend, dass wir heute, glaube ich, eine Sendung haben, die Zuschauer, glaube ich, atemlos zurücklassen wird. Wir fangen an mit einem Thema. Es geht um eine Gerichtsverhandlung, die in Schleswig-Holstein stattgefunden hat. Und da könnte man sagen, das war High Noon im Gerichtssaal und mit einem Shootout juristischerweise. Und so wie es aussieht, waren Sie der Letzte, der gestanden hat, beziehungsweise Ihre Partei, nämlich Ihr Bruder hat, glaube ich, die Verhandlung geführt.
Ja, ganz genau. Also wir haben im schleswig-holsteinischen Bundesland damals 2020 darum gekämpft, beziehungsweise mein Bruder für seinen Mandanten. Der war damals 8 Jahre alt und war in der ersten Klasse. Und er wollte keine Maske tragen und hat auch den Grund nicht verstanden. Und das ist ja auch verständlich. Warum sollen Erstklässler, wenn niemand im Krankenhaus ist oder die, die im Krankenhaus sind, Pflegegrade und Pflegefälle sind, warum soll der Erstklässler dafür eine Maske dauerhaft im Unterricht tragen? Darüber hinaus klagte er auch schon über seine Kollegen, die sich darüber beschwert haben, dass sie permanent Maske tragen müssen. Teilweise auch Kollegen von dem jungen Mann eben auch gar nicht mehr in die Schule kommen wollten, weil sie diese Maske als Erstklässler nicht tragen wollten. Und dagegen hatte sich damals mein Bruder dann gewendet an das Oberverwaltungsgericht in Schleswig, was das höchste Gericht ist in Schleswig zu Thema Verwaltungsfragen und Normen, und hat das angegriffen und ist natürlich abgeschmettert worden, ja, weil die Gerichte wie so ein Gummiring dicht gehalten haben. Keine Ahnung, was die gedacht haben, dass das hier die Seuche des Jahrtausends oder des Jahrmillions ist. Jedenfalls haben die ziemlich schwachbrüstig und schwachargumentig das Ganze abgewehrt. Und kaum waren 5 Jahre um oder 4,5, schon kam es zu einer Feststellungs- und Fortsetzungsverhandlung. Ja, also in Deutschland geht es halt nicht so schnell, wenn es nicht so schnell gehen soll. Und nun musste darüber verhandelt werden, ob das damals rechtmäßig oder rechtswidrig war. Und ich kann schon mal vorausnehmen, es war rechtswidrig, oh Wunder, aber das musste auch mal festgestellt werden von einem Gericht, denn die halten ja alle wie Gummiringe immer noch dicht, das muss man ja ganz klar sagen. Und es ist aber nicht der Grund, dass es tatsächlich eine Prüfung gegeben hat, die darauf hinauslief, war das überhaupt auch geeignet oder war es überhaupt passend, dass man das macht. Diese Prüfung hat man geflissentlich ausgelassen, sondern man hat es am Ende nur aus formalen Gründen für rechtswidrig erklärt. Das ist auch alles, wozu unser Rechtssystem überhaupt imstande ist, denn eigentlich geht es darum, dass die Politik und die geltenden Narrative geschützt werden sollen. Dafür sind die Gerichte da, dafür ist auch offensichtlich mittlerweile nur noch die Wissenschaft da und dafür sind auch die Nichtregierungsorganisationen da. Das sind eigentlich nur Beschützer der Politik und natürlich der Regierung. Und insofern war es sozusagen ein, ich sag mal, ein Gewinn auf 100%igem Niveau mit Sternchen, weil ein formaler Fehler plötzlich aus dem Hut gezaubert wurde, der dann auch seine Gültigkeit hatte. Und dieser formale Fehler war, also den möchte ich gar nicht erklären, weil der eigentlich so bescheuert ist, dass man es eigentlich gar nicht erklären muss. Das heißt, dennoch hat sich das Gericht gar nicht damit auseinandergesetzt.
Ich habe aber Interesse. Was war denn jetzt der formale Fehler, den Sie dann angebracht haben, warum dann Ihre Partei gewonnen hat?
Na gut. Eine Regierung hat natürlich eine Weiterbeauftragung beauftragt, also dass das sozusagen eine Delegation sich mit der Frage beschäftigt. In diesem Fall sollen auch Erstklässler jetzt eine Maske dauerhaft im Unterricht tragen und auf dem Schulhof und auch auf den Gängen und überall. Und diese Subdelegation, so nannte sich das, die ist ein Tag, nachdem sie das mit den Kindern entschieden hatten, ist die aufgelöst worden, Kraft der Fristen, die da sind. Und das empfand das Gericht als nicht in Ordnung, dass eine Entscheidung getroffen wird, bevor man, also einen Tag bevor man aufgelöst wird. Das war der eine Grund. Und der zweite Grund war, dass man am 30. November, also das galt damals vom 1. November oder 2. November bis 30. November. Und die Regelung, die diese Subdelegation getroffen hatte, die galt nur bis 29. Das heißt also, man hatte irgendwie nur einen Tag lang einen Verweis in der Verordnung, der ins Leere führte. Ja, und das geht nicht. Also man kann ja nicht eine Verordnung machen und auf etwas anderes verweisen und das gibt es dann nicht mehr. Deswegen hielt es das Gericht dann für einen formalen Fehler und deswegen war es dann rechtswidrig.
Das heißt also, die haben jetzt sozusagen das schwächste Glied genommen bei der ganzen Geschichte und haben dann da gesagt, okay, da ist jetzt ein formaler Fehler drin, aber auf die eigentlichen zentralen Punkte ist das Gericht mit Absicht, so wie Sie denken, nicht eingegangen. Habe ich es richtig verstanden?
Ja, ich würde sagen, mittlerweile hat sich das so verfestigt, dass man im Grunde überall sehen kann, dass es nur noch darum geht, letztlich eine Prüfung der angeordneten Dinge nicht vorzunehmen, hingegen zu gucken, ob es formal richtig war. Ja, also dass man also auf keinen Fall irgendwie einer Regierung in die Suppe spuckt oder die schlecht dastehen lässt. Dafür sind die Gerichte mittlerweile, also die Verwaltungsgerichte mittlerweile noch da und müssen das dann entsprechend rauspulen aus der Suppe, falls ein Fehler gemacht wurde.
Also den Status quo, den Sie hier beschreiben, der erinnert mich doch an dunkelste Zeiten aus Deutschland. Das heißt also, wo die Juristerei die eigentlich, also die Judikative, die eigentlich die Legislative kontrollieren sollte, macht jetzt das Gegenteil und macht gemeinsame Sache mit der Legislativen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, weil es nur Ihre Vorstellung ist, dass es so sein sollte. Also vielleicht auch viele andere, aber so ist es einfach nicht. Also man kann es ja sehen, es war ja im Grunde genommen nicht nur eine Abwehr, sondern es ist ja ein komplettes Auslassen. Wir haben ja ausführlich zur Geeignetheit und zur Notwendigkeit, zur Erforderlichkeit vorgetragen. Also wirklich sowas von ausführlich, dass die Gegenseite überhaupt nichts mehr anzubieten hatte. Und vor allen Dingen, was ich am besten fand, wir haben jetzt mal die internen E-Mails des Landes Schleswig-Holstein in die Hände bekommen und konnten das auswerten, was die untereinander sich gemailt haben. Und da hieß es ganz klar, dass es natürlich eine unumstößliche Regelung sein muss, den Kindern das aufs Auge, also auf den Mund zu drücken und auf die Nase, die Maske, und dass es ein politischer Wunsch ist und dass der durchgeführt werden soll, dass es da gar keine Alternative gibt. Das steht in den E-Mails drin.
Und an körperlicher Unversehrtheit hat da keiner gedacht, dass es da ein Grundrecht drauf gibt?
Nein. Im Gegenteil, also die Leopoldiner, die ja eigentlich überhaupt nichts zu melden haben, aber die in diesem Fall angerufen wurden, das einzige Institut, was zu melden hätte laut Gesetz, ist das RKI, aber man hat hier die Leopoldiner bemüht und da haben dann 6 Professoren unterschrieben in einem Schreiben und da haben sie den dringenden Aufruf gemacht, ich meine, es sind wahrscheinlich alles ältere Leute, die da drin sitzen und die haben gesagt, die Kinder müssen das tragen, das können sie machen. Es ist ernst.
So, und jetzt gibt es ja bei diesen Masken ja spätestens von den Unfallkassen gibt es ja Vorschriften für Arbeitgeber, die das ihren Arbeitnehmern angedeihen lassen wollen, weil es ja vielleicht Arbeitsschutzmaßnahmen geben muss, weil die vielleicht an so einem verstaubten Arbeitsplatz arbeiten. Aber selbst die müssen ja den Arbeitnehmer erst eine medizinische Untersuchung angedeihen lassen, damit er überhaupt herausgefunden wird, ob der Arbeitnehmer überhaupt körperlich in der Lage ist, diese atembeeinträchtigende Maske zu tragen. Daran hat da überhaupt keiner gedacht, oder wie ist das?
Ja, aber Sie sind sowas von 2020. Also tut mir leid, natürlich denken die nicht daran. Die haben nur geguckt, wie sie weiterhin schwarze Limousinen fahren können. Um mehr geht es da eigentlich auch gar nicht. Die haben einfach gesagt, wir müssen das machen, das ist eine politische Vorgabe und da geht kein Weg dran vorbei, das machen wir. Also da hat niemand was geprüft, gar keiner.
Also das, was Sie hier gerade sagen, ist, dass Sie die Aufkündigung des Rechtsstaates beobachtet haben.
Ja, das beobachte ich die ganze Zeit. Also ich habe das ja auch vor dem Bundesverwaltungsgericht, als die Duldungspflicht für die Soldaten durchging, beobachtet. Da stehe ich ja mehrfach im Beschluss als gehörter Sachverständiger drin. Und da kann ich nur sagen, ich habe die darauf aufmerksam gemacht, dass hier das Paul-Ehrlich-Institut zusammen mit den Kassenärztlichen Vereinigungen Gesetzesbruch begangen hat. Und dass es aufgrund dieses Gesetzesbruches überhaupt gar keine Informationen darüber gibt, ob die Impfstoffe sicher sind oder nicht. Da hat das Gericht gesagt, ja, aber das wäre nicht so schlimm, weil der anwesende Zeuge Dr. Menzer, der vom Paul-Ehrlich-Institut damals geladen war, der hat ja gesagt, das sei sicher. Ja, also der Rechtsstaat hat sich schon lange aufgelöst. Das habe ich gesehen in den Verwaltungsgerichten, wenn es um Anordnung der Politik geht. Also machen wir uns mal klar, dass selbst so eine Formalie damals vom Bundesverwaltungsgericht nicht dazu geführt hat, dass das Ganze gekippt worden wäre. 24 haben wir dann vor dem Bundesverwaltungsgericht ja einen neuen Anlauf genommen. Und da war es dann so, dass das Gericht keine Entscheidung treffen wollte, weil wir genau diesen Fehler, dass die kassenärztlichen Vereinigungen die Sicherheitsdaten an das Paul-Ehrlich-Institut nicht gesendet hatten, wieder vorgetragen haben in seiner Massivität. Und da hat dann Herr Pistorius damals mit weißer Fahne ganz schnell kapituliert, weil er gemerkt hat, das könnte das Bundesverwaltungsgericht kippen. Und was sie auf keinen Fall wollten, die Regierung, ist eine Rechtsprechung gegen sich, die auch dauerhaft gültig ist. So, das haben sie damit verhindert, denn damit musste das Bundesverwaltungsgericht nichts mehr sagen. So wird es gemacht. Das sind halt Tricksereien der Politik. So wird es halt gemacht. Ja.
Ja, also wir sehen ja allenthalben, dass momentan Politiker an der Macht sind, die sich um Grundrechte überhaupt nicht scheren. Man hat ja wenigstens das Gefühl gehabt, dass das vor 30 Jahren nochmal anders war. Aber das ist ja inzwischen so weit abseits von Recht und Ordnung, was hier stattfindet. Und das Schlimme ist, dass wir jetzt sehen, apropos wehrhafte Demokratie, dass die Demokratie eben nicht wehrhaft ist. Denn diese Politiker, die sich jetzt um Grundrechte, also
welche Demokratie, ich muss kurz mal nachfragen, welche Demokratie meinen Sie jetzt? Demokratie oder Hashtag unsere Demokratie? Ich bin jetzt verunsichert.
Ja, genau, wir sind jetzt bei unserer Demokratie.
Ja, aber da ist alles in Ordnung.
Ja, da wird ja gehandelt nach dem Grundsatz l'état c'est moi. Also der Staat, das bin ich. Das ist ja auch immer dann, wir sind jetzt ja auch, habe ich ja gehört, wir sind jetzt ja auch Staatsdelegitimierer, ja, also das ist ein schweres Wort. Ja, also es geht mir nicht mehr über die Lippen. So, also und in Wirklichkeit wird hier nicht der Staat delegitimiert, sondern die Regierung. Und sie verwechselt sich selber mit dem Staat, fand ich sehr interessant. Das heißt also, auf dieser Ebene reden wir jetzt gerade. Das heißt, wir reden von einer kompletten Aufkündigung des Rechtsstaates. Die Grundrechte gelten nicht mehr. Die Politiker machen, was sie wollen. Und eigentlich müsste ihnen ja die Angst im Nacken sitzen, dass wenn sie sich gegen die Grundrechte wenden, weil es ja Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat sind, dass sie dann halt hinter Schloss und Riegel landen. Aber diese Angst sitzt ihnen nicht im Nacken, weil sie eben genau, was das nicht stattfindet. Das sehen wir jetzt ja allenthalben. Ein Karl Lauterbach geht, läuft immer noch frei rum. Eine Nancy Faeser, die versucht massenweise die neuen Medien zu beschränken und damit mehrfach gegen Gesetze verstößt. Das interessiert keine Sau.
Nein, also Na klar, interessiert das die Leute. Manche diskutieren drüber. Aber solange sie die Medien bezahlen auf der einen Seite und die ihnen dann einfach ein gutes Zeugnis ausstellen, wird es wahrscheinlich auch erstmal noch ein bisschen so bleiben. Also ich habe da jetzt nicht besonders viel Aufmerksamkeit drauf. Ich kann das erkennen. Es wird geplündert an jeder Ecke. Es werden riesige Geldsummen an Schulden aufgenommen, die sowieso nicht zurückgezahlt werden sollen. Das macht man dann über Inflation oder was auch immer. Aber letztendlich möchte ich nicht wissen, wie viel Geld den Politikern zurück in die Kasse fließt. Ich weiß zwar auch nicht, wem und auf welchem Wege, aber das ist ja zu sehen, dass USAID in Amerika geschlossen wurde und dass dadurch gewisse Geldströme nicht mehr fließen. Und kurz danach nimmt man in Deutschland 1.800 Milliarden Schulden auf, möglicherweise natürlich über einen Zeitraum, möglicherweise um das zu stützen, was bei USAID nicht mehr gestützt wurde. Und das zahlen dann jetzt die Steuerzahler hier. Also ob das jetzt so alles richtig ist, da können wir uns ja lange drüber unterhalten.
Okay, also ich wollte nur mal wenigstens festlegen, also wir bewegen uns jetzt nicht mehr im Rechtsstaat, das haben wir jetzt abgehakt. Kommen wir zur hehren Wissenschaft. Und zwar wurden ja die Maßnahmen mit ganz schlimmen Dingen begründet und es wurde uns gesagt, dass da Abhilfe zu schaffen ist. Es gibt eine Impfung, die ist total sicher und die hilft, dass es danach den Leuten besser geht und die nicht mehr an Covid erkranken. Wir haben festgestellt, all das stimmt auch nicht. So, und jetzt gucken wir uns mal die Folgeerscheinung an. Sie haben sich mit den Krankenhausdaten beschäftigt, in jüngster Zeit sogar, und da haben Sie einiges herausgefunden. Können Sie uns da mal mit reinnehmen in das Thema?
Ja, genau. Also es gibt in Deutschland eine Forschungsdatenbank von dem sogenannten INEC, das Institut für Entgeltsysteme im Krankenhaus. Dort müssen alle deutschen Krankenhäuser per Gesetz zu bestimmten Fristen ihre Daten abliefern, dreimal im Jahr, also auch unterjährige Datenlieferungen abliefern. Und jetzt kürzlich, vor einigen Tagen, sind die neuen Daten bis Ende 24 gekommen. In diesen Daten kann ich natürlich schauen, was mit den Patienten geschehen ist. Also ich kann nicht bloß die Zahl sehen derer, die ins Krankenhaus kamen, also der Fälle, sondern ich kann auch sehen, welche Hauptdiagnosen und Aufnahmediagnosen hatten sie. Also zum Beispiel, wenn jemand einfach im Café umgefallen ist, dann war das eine Synkope. Oder keine Ahnung, er hatte irgendwie einen Herzinfarkt, das kann ich alles sehen. Ja, das sind Hauptdiagnosen, mit denen er dann ins Krankenhaus gekommen ist und wegen der er dann behandelt worden ist, wegen dieser Diagnosen.
Wir müssen noch kurz erklären, was ist eine Synkope? Also es geht wahrscheinlich nicht um die musikalische
Kollaps,
Synkope.
ein Kollaps.
Genau.
Einfach nur ein Kollaps, man bricht zusammen im Café, keiner weiß warum, und dann kommt der Rettungswagen und fragt, sind Sie gerade geimpft worden? Und die Umstehenden sagen, ja, kommt gerade von der Impfung. Diese Synkope wäre dann in dem Fall der Hauptgrund der Aufnahme, kann sich dann aber rausstellen im Laufe des Aufenthalts im Krankenhaus, dass die Hauptdiagnose, keine Ahnung, ein Herzproblem ist. Ja, das kann schon sein.
Okay.
So, und diese Hauptdiagnosen sind da drin von allen behandelten Fällen. Es sind auch die Nebendiagnosen drin. Das heißt also, wenn man jetzt bei einem solchen Fall zufällig noch irgendwas anderes feststellt, dann wird das in Nebendiagnosen zu diesem Fall festgehalten. Und was jetzt besonders interessant ist, sind natürlich die Abrechnungsdaten. Was wurde final für solche Fälle abgerechnet? Und noch interessanter ist, was wurde denn jetzt mit diesem Fall gemacht? Ja, also wie hat man Hand angelegt? Welche Prozeduren nennt man das, hat man gemacht? Und ich sag mal, bei den Diagnosen, da kann man schummeln. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel die Impfkampagne unterstützen wollte, dann hat man einfach so ein paar Sachen weggelassen, damit man nicht gleich erkennt, dass das irgendwie vermutlich von der Impfung kommt. Aber was man nicht verheimlichen kann, ist, was man wirklich real am Patienten gemacht hat. Das ist nicht zu verheimlichen und das steht in den Prozeduren. Und dazu habe ich jetzt vom Jahr 2019 bis 2024 die Prozeduren einmal herausgefiltert. Und ich habe heute nur einfach mal Herzprozeduren rausgesucht, nämlich Verfahren, die man am Herzen macht, um bestimmte Herzrhythmusstörungen zu untersuchen. Und ich glaube, jeder wird mir zustimmen, dass der Moment, in dem wir im Krankenhaus sehen können, dass auf einmal ein Anstieg dieser Herzprozeduren stattfindet, dass man dann genauer hingucken muss. Und vielleicht blenden wir mal die neueste Analyse ein, oder das ist ja einfach nur eine Wiedergabe und eine kleine Analyse in textlicher Form, die in dem Zusammenhang auftaucht, nämlich die Auswertung, die ich am 19.04. gemacht habe mit den Daten zu Mapping Herzprozeduren in deutschen Kliniken an Patienten zwischen 2019 und 2024. Und ich habe bei dieser Sache im Grunde genommen nichts anderes eingegeben, als nach Mapping zu suchen, und habe das dann gefunden. So, und wenn
wir müssen den Zuschauer mitnehmen, also für den Fußgänger auf der Straße, was bedeutet Mapping?
Genau, das würde ich jetzt mal einfach erklären. Ich habe unten in meine PDFs generieren auch immer eine Erklärung, die in der Regel KI-basiert ist, um das ein bisschen vernünftig zu erklären. Und es wird dann überprüft von, in diesem Fall, Kardiologen, die in Krankenhäusern arbeiten, damit das dann auch alles seine Stimmigkeit hat. Ich lese das erstmal vor. Das Ergebnis. Warum insgesamt mehr Mapping? Die Zunahme dieser Verfahren deutet darauf hin, dass seit 2021 vermehrt komplexe und schwere Herzrhythmusstörungen auftreten, die möglicherweise durch Myokarditiden, Perikarditiden oder andere kardiale, also herzseitige Reaktionen nach mRNA-Impfung getriggert werden könnten. Dies würde die gesteigerte Notwendigkeit dieser detaillierten Diagnostik und gezielten Therapie erklären. Die dargestellten Daten bestätigen eine signifikante Zunahme verschiedener komplexer diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen am Herzen seit Einführung der mRNA-basierten Covid-19-Impfung ab 2021. So, worum geht es dabei? Erstens, dreidimensionale elektroanatomische Mapping-Verfahren. Also wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich kann mit diesen Analysen ermitteln, wie oft wurden bestimmte Verfahren an Patienten durchgeführt. Ja, also nochmal, die dreidimensionale elektroanatomische, das Mapping-Verfahren zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen nennt sich OPS 8-835.8, und die stiegen von 54.130 Fällen in 2020 auf 79.150 Fälle 2024, ein Anstieg von 46%. Das zweite sind die hochauflösenden multipolaren elektroanatomischen Mapping-Verfahren. Das ist also auch unter dieser Kategorie 8-835.J, erhöhten sich besonders stark von 14.500 Fällen in 2020 auf 35.607 Fällen in 2024, also um 145%. Und das kardiale Mapping des linken Vorhofs ist die Prozedur 1-268.1. Die zeigte ebenfalls eine deutliche Zunahme von 48.649 in 2020 auf 83.736 Fälle, ein Anstieg um 72%. Und eine Prozedur für den rechten Vorhof, die Prozedur 1-268.0, und die beiden Ventrikel und so weiter hatten auch einen klaren Anstieg zwischen 29% und 22%. Jetzt erkläre ich nochmal, was ist das? Elektroanatomisches Mapping, diese Prozedur 8-835.8, ein 3D-Verfahren, das elektrische Signale des Herzens visualisiert und räumlich exakt darstellt. Warum macht man das? Um Herzrhythmusstörungen, Arrhythmien genau zu lokalisieren und gezielt durch Ablation behandeln zu können. Zweitens, das hochauflösende multipolare elektroanatomische Mapping 8-835.J. Was ist das? Hochpräzises Verfahren, das viele Elektroden gleichzeitig nutzt, um noch detailliertere elektrische Karten des Herzens zu erstellen. Warum macht man das? Zur exakten Lokalisierung komplexer Arrhythmien, insbesondere bei Vorhofflimmern, um hochpräzise, effektive Ablationen durchzuführen. Und so könnte man das jetzt weiter erklären. Also man sieht schon, hier geht es tatsächlich ums Herz. Und man muss offensichtlich Beschwerden von Patienten genauer untersuchen. Und dazu habe ich dann auch entsprechende Grafiken, die das nochmal visualisieren. Die Fallzahlanstiege von 2019 bis 2024. Und anhand derer kann man sehen, dass durchaus nach der Einführung dieser neuartigen Spritzen für Covid-19, dass es da durchaus einen massiven Anstieg in diesen Untersuchungsformen gegeben hat. Also wenn auch nicht vielleicht die Zahlen offengelegt werden, wie viele Menschen tatsächlich jetzt gestorben sind oder sterben oder was auch immer, so kann man auf jeden Fall deutlich sehen, dass da draußen sehr, sehr viele Fälle mit Beschwerden rumlaufen, wo offensichtlich in großer Zahl entsprechende Prozeduren an diesen Patienten gemacht werden müssen. Und das lässt ja zumindest mal Rückschlüsse darauf abzielen, dass es doch vermehrte Herzprobleme gibt, die es vielleicht so in der Form früher nicht gab. Und diese Anstiege sind schon sehr ungewöhnlich.
Ja, also man kann sehen, also dass da Anstiege um 50% oder weit über 50% stattfinden. Das ist also wirklich signifikant. Was mir bei den Graphen auffällt, da muss man auch als Zuschauer aufpassen. Das sieht ja mal so aus, als ob sich das von ganz unten nach ganz oben bewegt. Aber die Skala auf der Y-Achse fängt ja hier bei der, zum Beispiel bei der Grafik für das Verfahren 8-835.8, also diese ablativen Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen, fängt ja erst bei knapp unter 55.000, also wahrscheinlich bei 50.000 fängt das an, also die Y-Skala, und geht dann auf 80.000 hoch. Jetzt ist für mich die erste Frage, mal abgesehen davon, also von diesem psychologischen Effekt, dass man hier aufpassen muss, wie sieht denn das aus vor dem Jahr 2019? Haben Sie dazu auch Daten? Sind die Daten unauffällig oder wie sieht das da aus? Können Sie dazu was sagen?
Nein, dazu kann ich nichts sagen. Diese Daten sind per Gesetz, stehen sie nicht zur Verfügung in dieser Form. Es gibt diese Daten natürlich, aber man hat sie nicht öffentlich zur Verfügung gestellt. Also wir sind ja schon froh, dass wir ein beziehungsweise zwei Vergleichsjahre ohne die Spritze haben, nämlich 2019 und 2020. Und da sieht man ja, dass es gar keine oder nur moderate Anstiege gibt, die auch zu erwarten sind immer wieder. Aber diese Steigerungen kommen ja erst seit 2021.
Okay, also da hätten wir schon mal die erste Frage geklärt. Das heißt also, das, was wir jetzt zusammenfassend sehen, ist ein massiver Anstieg der Diagnose am Herzen in allen möglichen Bereichen. Man könnte jetzt sagen, ja, aber das kann ja durch alles Mögliche erzeugt worden sein. Was sagen Sie dazu?
Ja, das kann durch alles Mögliche erzeugt sein. Und man hat ja in der Regel immer nur solche massiven Anstiege, wenn irgendwas Auffälliges passiert ist. Und das Einzige, was auffällig passiert ist, ist ja das, was wir alle kennen, die Einführung von neuartigen mRNA-Spritzen, die mit ihren Nanolipiden und Spike-Proteinen an allen möglichen Zellen im Körper anlanden. Und das hat ja mittlerweile auch die amerikanische Regierung auf einer Webseite nochmal genauer geschildert, was eigentlich schon 2020 Professoren damals öffentlich verkündet haben, dass diese sogenannten Nanolipide inklusive der Spike-Proteine im gesamten Körper an den Zellen andocken. Keiner weiß, wo und warum, und keiner weiß, wie viele, und keiner weiß, wie lange diese Spike-Protein-Produktion funktioniert. Und dann hat man festgestellt, dass sie durchaus auch häufig am Herzen anlanden, weil das Herz natürlich auch durch elektrische Ströme möglicherweise eine andere Anziehungskraft auf diese Spike-Proteine oder auch Lipide hat. Das kann ich nicht sagen. Ich bin ja kein Biologe und auch kein Chemiker. Insofern kann ich nur sagen, dass hier diese Myokarditiden offensichtlich häufiger untersucht werden, als es bisher der Fall gewesen oder als wir gedacht haben. Und darüber wird uns ja nichts berichtet.
Ich finde es ganz interessant, also das, was Sie gerade gesagt haben. Also wenn ich jetzt so einen Techniker hätte, ich mache es mal auf der technischen Ebene, ja, und ich fahre da mit dem Auto hin und er sagt, ja Mensch, also mit Ihrem Auto sieht es nicht ganz so gut aus. Ich unternehme da jetzt mal Maßnahmen. Ich weiß nicht, ob sie wirken, ich weiß nicht, wie sie wirken, ich weiß auch nicht, was am Ende bei rauskommt. Aber generell sage ich Ihnen schon mal, Ihrem Auto geht es danach besser. Dann würde ich sagen, du hast doch wohl nicht mal alle Latten am Zaun. Also dann würde ich mir sofort einen neuen Automechaniker suchen. Jetzt haben wir hier noch eine ganz andere Ebene. Das heißt also, hier greift jemand in den Organismus des Menschen ein, also in den Patienten selbst, ja. Und dem Patienten wird gesagt, ich weiß nicht, ob es wirkt, ich weiß nicht, wie es wirkt, ich weiß nicht, was am Ende dabei rauskommt. Und die Patienten sagen, jo, mach mal. Ja. Er hat schon Qualitäten für das Kabarett, würde ich sagen.
Ja. Naja, ich nehme mal das Beispiel, was Sie da gesagt haben, auf, weil ich untersuche ja nicht, was die Leute genommen haben und welche Spritze sich haben geben lassen. Ich kann ja nur sagen, dass das einzige Auffällige, was zu dem Zeitpunkt massenhaft passiert ist. Und jetzt sehen wir eine massive Erhöhung an Reparaturversuchen oder an Erkundungsversuchen. So, wenn Sie jetzt in eine Autowerkstatt, Sie haben irgendeine Automarke gekauft und Sie gehen jetzt in die Werkstatt und sagen irgendwie, ich fahre Honda 160 und will runterbremsen und das Auto bremst nicht richtig. Und fahren in die Werkstatt und der sagt, ja, ist überhaupt kein Problem, sie hatten nicht genug Luft auf den Reifen. Und der Nächste, der dieses Problem mit der gleichen Marke hat, da sagt er dann, ja, also das liegt ja wohl eher daran, dass sie zu spät gebremst haben und so weiter. Und sie würden jetzt Zugriff auf die gesamten Daten der Techniker kriegen. Was haben die denn jetzt eigentlich unternommen, damit es danach gut ist? Und sie sehen, alle haben den Hauptbremszylinder ausgetauscht. Dann würden sie wissen, dass das, was ihnen vorher gesagt worden ist, was die Hauptdiagnose an ihrem Auto wohl gewesen sein könnte, falsch war. Und dass es ganz offensichtlich beim Hersteller ein Problem mit dem Hauptbremszylinder gegeben hat.
Genau.
Und das ist das, was wir hier sehen können, mehr nicht und auch nicht weniger. Und die Gedanken, die man sich dazu machen kann, die kann man sich selber machen. Also, und ich würde sagen, ich habe jetzt gestern einen Anruf eines Chefarztes aus einer bayerischen Klinik, der Kardiologe ist und jetzt nicht mehr Chefarzt, weil er in seiner eigenen Familie ganz offensichtlich genau diese Herzprobleme hat. Dem habe ich dieses PDF, das ja sehr neu ist, geschickt und er hat erstmal den Advocatus Diaboli spielen wollen, also den Anwalt des Teufels und gesagt, ja, könnte ja sein, dass dafür mehr Geld gegeben wird und deswegen macht man diese Prozeduren. Ja, sowas kann immer sein, aber ja. In diesem Fall ist das nicht so. Hier gab es keine besondere Änderung, sodass also auch die Krankenhauspolitik sich nicht darauf ausgerichtet haben könnte, sondern wir haben es hier mit realen Beschwerden von Patienten zu tun, die jetzt eben doppelt so hoch sind wie vorher.
Okay, further research has to be done, würde man an der Stelle sagen. Ne?
Genau.
Da kommt noch was hinterher, denke ich.
Ja, wir haben das auch für Krebs. Also für Krebs habe ich das auch gemacht. Also da wird ja immer von diesem Turbokrebs gesprochen, ja, und so weiter. Dazu möchte ich mich heute noch nicht äußern. Das ist ein bisschen diffiziler. Es gibt ja kleine Krebsarten und große Krebsarten. Da möchte ich mich erstmal mit entsprechenden Onkologen beraten, weil es durchaus Anstiege gibt, aber es gibt auch durchaus Krebsrückgänge und das möchte ich erstmal abklären, was jetzt eigentlich da genau zu sehen ist.
Okay, dann wechseln wir mal das Thema, weil Sie hatten gesagt, als ich Sie um ein Interview gebeten habe, lassen Sie uns das noch ein bisschen verzögern, da gibt es demnächst was Neues. Sie sind auf Reisen gewesen und das hängt zusammen mit einer schriftlichen Anfrage eines AfD-Abgeordneten von Kai-Uwe Ziegler. Vielleicht mögen Sie uns da mal mitnehmen. Jetzt wird es nämlich sehr interessant.
Ja, es gab also im letzten Jahr den Moment, wo ich gerne wissen wollte von der Bundesregierung, warum sie diese Risikohochstufung damals in 2020 überhaupt gemacht haben, was da die Hintergründe waren. Und die sind aus meiner Sicht nicht durchschaubar und auch gar nicht legitim gewesen, denn dort war es ja so, dass Herr Wieler und Herr Schade wohl offensichtlich auf einem Sonntag eine Hochstufung gemacht hatten. Und das entspricht aus der Sicht dessen, was wir an Normen und Regeln für das RKI haben, nicht den Standards, die eigentlich hätten sein müssen, und haben die Bundesregierung gefragt. Und die haben einen Nebensatz gebracht, dass die Hochstufung eben auch deshalb zustande gekommen ist, weil sie einen bilateralen Austausch mit der Lombardei hatten. Haben aber nicht gesagt, zu welchem Zeitpunkt. So, das war die Anfrage im letzten Jahr im Juli, die ich dann über einen AfD-Abgeordneten an die Bundesregierung herantragen konnte. Der hat das netterweise geschrieben als schriftliche Frage und hat innerhalb von einer Woche dann diese Antwort bekommen. Darin stand dieser Satz. Und jetzt haben wir uns entschieden, in einer kleinen Gruppe nach Bergamo zu fahren, denn was wir dort vorgefunden haben oder vorfinden wollten, war, dass wir geglaubt haben, wir sind statistisch ausgetrickst worden, alle Mann auf der ganzen Welt. Und zwar mit der Frage, sind diese Menschen, die innerhalb von 4 Wochen in Bergamo als gestorben gezählt worden sind, auch wirklich gestorben oder ist es nur ein statistisches Doppelzählen oder irgendwas derartiges gewesen? Und da man, ich sag mal, in dieser etwas unübersichtlichen Lage nicht wirklich sicher sagen konnte, dass die italienischen Behörden das richtig gemacht haben, haben wir uns entschieden, das nachzuzählen und haben unter anderem mit Dr. Gunter Frank zusammen eine Reise unternommen und sind 10 Tage in Bergamo gewesen und haben in Bergamo 27 Friedhöfe besucht und jeden einzelnen Verstorbenen angesehen, also als Grabstein, und haben die Datumsangaben gezählt, und zwar von den Jahren 2017 bis 2025, um eben zu gucken, ob unsere Statistiken stimmen oder die Statistiken, die uns vorliegen, und haben im Jahr 2020 diese auffälligen Wochen einzeln gezählt. Das heißt also, wir haben von Woche 9 bis Woche 18 Strichlisten geführt und haben in diesen Strichlisten dann auch die Sterbealter mit verzeichnet. Also wenn jemand am 26. März 2020 starb, dann gab es in dieser Woche einen Strich. Und dann haben wir noch ausgerechnet, wie alt war der oder diejenige, die verstorben sind. Und natürlich.
Das ist, also, Sie sind wirklich auf jedem Friedhof da gewesen.
Ja.
Und haben jeden Stein umgedreht, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, Sie haben sich jeden Grabstein angeschaut. Jetzt muss ich nachfragen, also es ist ja natürlich bei Katholiken üblich, dass die sicherlich eine Erdbestattung machen. Ich würde jetzt bei Italien drauf tippen, dass die einen sehr, sehr hohen Anteil von Katholiken haben, aber was ist mit den anderen Konfessionen? Also gibt es vielleicht Konfessionen, die dann sagen, wir machen eine Urnenbestattung, und dann sind die Urnen vielleicht irgendwo in so einer Gedenkwand untergebracht. Haben Sie sich das auch angeschaut, oder wie ist das in Bergamo?
Also die Italiener, wir wussten das auch vorher nicht genau, wie das aussehen würde. Die Italiener haben verschiedene Arten der Bestattung, und in der Regel findet man die meisten Grabstätten an den Wänden. Dort sind quadratische Platten auf entsprechenden Einschubmöglichkeiten in bis zu 4 Meter Höhe ungefähr. Und dann hat man, wir können das auch vielleicht mal als Bild zeigen, wie das aussieht aus der Entfernung, weil man einmal auf so einem Friedhof ja auch fotografieren kann, und dann hat man eine Vorstellung ungefähr, wie das da aussieht. Und dann gibt es natürlich auch die Erdgräber, also die Bodengräber, und dann gibt es unterirdische und auch in Etagen oben liegende Wandgräber. Und dort gibt es häufig auch Familienzusammenlegungen. Das heißt also, das sieht man, meine ich, etwas häufiger als bei uns. Diese Familienzusammenlegungen sind dann in der Regel so, dass möglicherweise schon seit 1890 Leute gestorben sind und nach immer welche dazugekommen sind aus der Familie, die dann verzeichnet wurden. Sodass man also definitiv sagen kann, es ist jetzt nicht so, dass die ganzen Verstorbenen vielleicht von irgendeiner konspirativen Gruppe einfach auf die Friedhöfe gelegt wurde und dann hätte sogar eine Nachzählung nichts gebracht. Nein, nein. Also es sind tatsächlich diese Menschen gestorben, und viele haben auch Fotos, also die meisten haben Fotos von ihren Verstorbenen an den Gräbern, was ich einen sehr schönen Brauch finde. Und zwar nicht irgendwie gerade vor dem Tod, sondern manchmal auch mitten aus dem Leben. Also mir hat das sehr gut gefallen auf den Friedhöfen, im Gegensatz zu in Deutschland. Da finde ich das ein bisschen, ist auch okay, aber es ist in Italien ist es halt besonders. Hat uns schon sehr gefallen. Dann gibt es natürlich noch Leute, die besonders viel Vermögen haben. Die haben dann so kleine Kathedralen, würde ich das schon fast sagen, so kleine Gebäude da aufgebaut, in denen dann die Familie bestattet wird. Und dann gab es zum Beispiel auch islamische Gräber. Die sind sehr einheitlich gewesen. Das heißt also, man hat im Grunde für jeden den identischen Stein gehabt. Und da sind dann Name und Geburtsdatum drauf verzeichnet und auch Sterbedatum drauf verzeichnet. Und da waren dann Frauen und Männer links und rechts getrennt. So ist das im Grunde genommen zu sehen gewesen. Und die Kinder waren hinten. Also das war sehr sortiert bei den Islam. Also da haben wir aber nicht viele von gefunden. Da haben wir nur einen Friedhof gefunden. Insgesamt haben wir nicht alle Friedhöfe in und um Bergamo aufgesucht, sondern wir haben 17% der Friedhöfe aufgesucht, was eine gute Stichprobe darstellt, um belegen zu können, dass die Zahlen, die wir gesehen haben, auch übereinstimmen mit den Todesfällen. Und ich kann jetzt als Fazit sagen, die Todesfälle, die man in Bergamo gesehen hat, die hat es zahlenmäßig tatsächlich gegeben. Also da können wir bestätigen. Und das Interessante daran ist, dass wir festgestellt haben, dass wir immer wieder ein komisches Gefühl dafür bekamen, weil wir die Friedhöfe ja nicht alle in Bergamo in der Stadt besucht haben, sondern wir haben sie auch in den Bergen besucht und wir haben sie 40 Kilometer entfernt besucht. Und 40 Kilometer entfernt in den Bergen ist es schon sehr wundersam, dass alle zu ungefähr derselben Zeit gestorben sind. Also zwischen dem 15. März und dem 29. März in diesen 2 Wochen ist besonders viel passiert. Und das ist schon sehr wundersam, dass 40 Kilometer Kilometer entfernt von Bergamo auch dort ein kleiner Peak zu sehen gewesen ist, auf kleineren Friedhöfen, aber auch auf mittleren Friedhöfen. Das erschließt sich uns bis heute nicht, denn es gibt ja gar keine Möglichkeit, durch die Berge hindurch über 40 Kilometer hinweg punktgenau zu diesen genauen Wochen Menschen sterben zu sehen. Das kann eigentlich keine natürlichen beziehungsweise auch keine virustechnischen Ursprünge haben, denn es gibt ja immer diese Events, wo man sagt, genau. Und das hat hier natürlich gar keine Chance gehabt, denn wenn man jetzt Bergamo...
Da müsste jetzt jemand gekommen sein, der aus einem, der Infektion erlitten hat und dann halt dann die ganzen Bergdörfer da abfährt.
Ja, oder genau, was. Genau sowas, genau. Und das ist natürlich unrealistisch. Und dann haben wir uns natürlich auch mit Ärzten vor Ort getroffen und haben mit denen zusammen gegessen und uns unterhalten. Und wir haben auch im Krankenhaus Besuche abgestattet und haben da entsprechend mit Leuten gesprochen. Wir haben mit Menschen gesprochen, die Grabpflege betrieben haben und uns fragten, was wir dann da eigentlich machen würden. Und als wir denen erklärt haben, wir hatten einen Übersetzer dabei, dass wir Zählungen aufnehmen, da sind die teilweise sehr wütend geworden über die Regierung und haben dann angefangen, weil sie gesehen haben, jemand kümmert sich um das, was da offensichtlich passiert ist und was auch dort totgeschwiegen wird. Und haben uns sehr bereitwillig erzählt, dass verschiedene Dinge, also beispielsweise, dass man gesehen hat, dass die Menschen wie Hunde gestorben sind und dass man sie in den Lockdowns wie Hunde behandelt hat, war so eine Aussage. Dann haben wir eine Aussage bekommen von einem älteren Herrn, der gesagt hat, dass die Leute irgendwann gemerkt haben, dass die Menschen in den Krankenhäusern sterben und als sie nicht mehr in die Krankenhäuser gingen, weil sie es gemerkt haben, hörte das große Sterben auf. Also all das können wir sehen, dass das letztendlich eine sehr interessante, ganz andere Darstellung ist. Und darüber hinaus, was wir gesehen haben durch das Aufschreiben der Sterbealter, wir haben also überwiegend 88, 90 Jahre, 93, 95, 99, 100 Jahre, 105 Jahre, also sehr, 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 sehr alte Menschen gesehen, die gestorben sind. Das heißt also, der Altersdurchschnitt war sogar älter als der normale Durchschnitt der Menschen, was wir ja hier auch in Deutschland gesehen haben. Was wir aber nicht gesehen haben, ist danach eine Entspannung. Also man hätte eigentlich denken können, dass so alte Menschen sowieso dann irgendwann wegen ihrer Erkrankung sterben. Sodass wir also davon ausgehen dürfen, dass hier was ganz anderes passiert ist. Und
also jetzt, also für mich ist ja dieser Teil, wo Sie gesagt haben, die Leute melden zurück, dass ihnen aufgefallen ist, wenn ich ins Krankenhaus gehe, habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich sterbe, also gehe ich nicht mehr ins Krankenhaus. Und dann sind die Leute nicht mehr ins Krankenhaus gegangen und danach hat das nachgelassen, die Sterberate, deutlich. Und das werden ja die Anwohner dann nur gemerkt haben, wenn das wirklich ein signifikanter Nach, also ein signifikanter Abschwung der Sterberate ist. Jetzt ist für mich die Frage, was könnte denn in den Krankenhäusern gelaufen sein? Haben die da irgendwie neuartige Medikamente ausprobiert oder was ist da los?
Naja, also darüber sprechen die Ärzte natürlich nicht oder nicht so gerne. Dazu komme ich gleich mal. Eine Sache, die wir natürlich wissen wollten, ist, wie sind die Aufnahmesituationen? Ja, also man hat ja in Italien offensichtlich damals gesagt, jeder, der auch nur hustet, soll ins Krankenhaus. Das heißt also, wir haben zwei Szenarien, die wir im Grunde genommen weiter untersuchen müssen. Das erste Szenario ist, hat man, wenn die Leute im Krankenhaus waren, dafür für eine Massenansteckung gesorgt? Das wäre jetzt so eine Möglichkeit. Also Gunter Frank war mit dem Übersetzer alleine im Krankenhaus, weil wir Zählungen gemacht haben und berichtete uns hinterher, dass in dem Krankenhaus der Aufnahme, der Eingangsbereich relativ luftig und groß gewesen sein muss und er hat auch ein Foto davon mitgebracht und kann also zeigen, dass also im Aufnahmebereich selbst jetzt die Ansteckung nicht so vonstatten gegangen sein kann. Was aber vielleicht interessant ist, man hat in der Lombardei, hat auch die ECDC bestätigt, am 23. Februar hat man in der Lombardei einen umfangreichen Lockdown gemacht, der also auf einen Teil von Norditalien beschränkt gewesen ist. Und das war sozusagen der Anfang dieser ganzen Geschichte. Und am 8. März, bevor das Sterben losging, hat man dann auch eben in Bergamo und so weiter einen großen Lockdown verhängt. Und wir haben von Augenzeugen berichtet bekommen, dass die Bahnhöfe voll waren mit Menschen, die vor diesem Lockdown flüchten wollten, weil sie nicht eingesperrt sein wollten. Und das führt uns natürlich zu der Logik, dass die ganz, 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 ganz alten Menschen, 90, 95 und so weiter, möglicherweise auch in Betreuung gewesen sind und deswegen möglicherweise dann zu Hause gestorben sind, weil sie vielleicht verdurstet sind. Ja, also typisches.
Weil die Betreuung weg war.
Weil die Betreuung weg war, ganz genau. Und weil die Familien auch nicht mehr dahin konnten oder durften und all diese Dinge, diese ganzen Elemente. Also wir sind uns ziemlich sicher, dass die Maßnahmen diese Menschen umgebracht haben und mit Sicherheit nicht die Erkrankung. Denn was wir sehen ist, wir haben besonders wenig junge Leute, also eigentlich gar keine jungen Leute, die an dieser Erkrankung gestorben sind. Und das hätte man erwarten müssen. Aber da die eben gar nicht dabei waren oder so gut wie gar nicht, ist das natürlich schon interessant, dass eine Erkrankung eben ausgerechnet die Hochhochaltrigen, also nicht bloß die Hochaltrigen, sondern die, die wirklich ziemlich sicher Betreuung benötigen. Ja, also selbst wenn ein 90-Jähriger noch zu Hause wohnt oder ein 95-Jähriger, dann darf man davon ausgehen, dass er gewisse soziale Kontakte natürlich dringend benötigt und möglicherweise darüber hinaus auch Hilfe bei bestimmten Dingen wie Einkaufen oder Versorgung oder mal Wasser trinken oder Pillen beobachten, die geschluckt werden müssen und so weiter. Und wenn das nicht mehr vorhanden ist, dann werden sie das große Sterben sehr schnell provozieren können.
Ja, jetzt ist es mal für mich noch interessant, also Sie sprachen ja auch von einer Anfrage von dem Herrn Kai-Uwe Ziegler, AfD-Abgeordneter, und da gab es eine interessante Antwort darauf und die ließ mich dann aufhorchen und ich dachte so, was ist denn das jetzt? Also die erste Antwort, die darauf kam, war doch, dass... Ja, beschreiben Sie es bitte.
Genau. Also natürlich, nachdem wir aus Bergamo zurückkamen und diese Diskrepanz hatten, also wir hatten eigentlich erwartet, dass bestimmte Friedhöfe dieses Phänomen, dass da so viele in diesen 3 Wochen gestorben sind, zeigen und andere Friedhöfe außerhalb Bergamos das nicht zeigen. Aber es ist so gewesen, dass nahezu alle Friedhöfe es gezeigt haben, dass dieser Peak da war, egal ob West, Ost, Süd oder Nord, wo wir die Friedhöfe außerhalb und innerhalb Bergamos besucht haben, haben gezeigt, dass dieser Peak da war. Und ich erinnerte mich, als wir zurückkamen, an die Anfrage, die wir gerade eben schon verlesen haben, wo es hieß, dass das RKI Kontakt mit italienischen Behörden aus der Lombardei hatte. Und daraufhin habe ich gedacht, ich muss doch jetzt mal den Abgeordneten bitten, ob er nicht noch eine weitere Frage stellen kann. Und das habe ich dann gemacht, und zwar am 15. April. Da waren wir gerade zurück. Und ich lese jetzt mal die Frage vor. Diese Frage sagt, gab es im Zeitraum Februar bis April 2020 nach Kenntnis der Bundesregierung einen bilateralen Austausch zwischen dem Robert-Koch-Institut, RKI und italienischen Stellen zur Covid-19-Lage in der Lombardei? Vergleiche Antwort der Bundesregierung auf meine schriftliche Frage 167. Also wir haben denselben Abgeordneten gebeten, das zu machen, auf Bundestagsdrucksache 20-122-55. Und wenn ja, welche Inhalte wurden dabei übermittelt? So, und darauf hat die Bundesregierung vor 2 Tagen, also am 22. April, geantwortet. Der Austausch des Robert-Koch-Instituts RKI mit italienischen Behörden erfolgte in erster Linie im Rahmen des europäischen Frühwarnsystems Early Warning Response System of the European Union, EWRS, und umfasste unter anderem Meldungen zu Fallzahlen und Maßnahmen in Italien. Jetzt kommt der interessante Satz. Eine bilaterale Anfrage zur Bereitstellung von Remdesivir zur Behandlung von Patientinnen und Patienten in Italien erreichte das RKI über den ständigen Arbeitskreis der Kompetenz- und Behandlungszentren STARKOP Anfang Februar 2020. In Klammern, das füge ich jetzt hinzu, zu diesem Zeitpunkt, Anfang Februar 2020, gab es laut WHO-Tabelle noch nicht einen einzigen Fall in Italien. Darüber hinaus wurde in internationalen Gremien wie den Health Security Committees HSC die aktuelle Situation in Italien präsentiert. So, das ist die Antwort, die natürlich eine besondere Aufmerksamkeit auf das Medikament Remdesivir lenkt. Davon haben wir alle gehört. Das ist ein Medikament, Medikament, das zur Behandlung von Ebola-Patienten zugelassen ist, aber natürlich auf keinen Fall im Februar, also Anfang Februar 2020, für irgendwelche Covid-Patienten zugelassen gewesen sein könnte.
Und hat eine Latte an Nebenwirkungen, die...
Nieren- und Leberschäden und...
Genau, und jetzt wollen die unbedingt dieses Medikament Remdesivir haben.
Ja, ich lese nochmal...
Meine erste Frage ist doch, in Deutschland gab es nichts, in Italien war noch nichts los. Aus welchem Grunde wollen die jetzt unbedingt Remdesivir haben, obwohl das gar nicht zugelassen ist für Covid-19?
Genau, also ich lese nochmal den Satz vor, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Eine bilaterale Anfrage zur Bereitstellung von Remdesivir zur Behandlung von Patientinnen und Patienten in Italien erreichte das RKI und den ständigen Arbeitskreis der Kompetenz- und Behandlungszentren Starkopf. Anfang Februar.
So, und jetzt ist ja die Frage, also okay, also in Italien wird Remdesivir produziert. Wo denn genau in Italien?
Ja, das ist natürlich die erste Überraschung gewesen. Das steht ja nicht in der Antwort. Remdesivir wird in Bergamo produziert. Und zwar gibt es dort drei Werke von der Firma Flammer S.p.A., die dort produziert. Die Firma Flammer sozusagen eine aufgekaufte Firma vom Gilead-Konzern, der in Amerika sitzt. Das heißt, die bestimmen, was läuft. Aber wie gesagt, Flammer produziert das.
Ach nee. Das ist ja unglaublich. So, und also zufälligerweise an dem Ort, wo die ersten Todesfälle da in Italien zu verzeichnen waren.
Ja, nicht nur die ersten Todesfälle, wo eben diese massive Spitze an unerklärlichen Todesfällen, also in Mailand war es ja auch, in Mailand und Bergamo, wo das aufgetaucht ist. Und das lädt natürlich ein zu weiteren Nachfragen, die wir auch schon stellen. Also da muss ich sagen wir, weil mittlerweile natürlich auch Dr. Gunter Frank interessiert ist an diesem Thema. Wir fragen uns natürlich alle, was das zu bedeuten hat. Ich habe in den RKI-Protokollen bereits nachgeschaut, ob man von dieser Anfrage irgendwie Kenntnis nahm. Kann ich schon mal sagen, also im RKI-Krisenstab wurde diese Anfrage nicht diskutiert. Das heißt also, das ist ähnlich geheim geblieben offensichtlich, wie das mit dem BND und dem Wuhan-Virus. Also man hat doch hier und da so seine Geheimniskrämereien, die man offensichtlich nicht für wichtig erachtet. Aber ich kann auch sagen, dass in den RKI-Protokollen über das Thema Remdesivir so ein paar Sachen drinstehen und dass man eben hier gesagt hat, dass man, also man konnte aus den RKI-Protokollen entnehmen, dass Remdesivir in Deutschland nicht vorrätig war, also jedenfalls nicht in irgendeiner interessanten Menge, dass man hätte ausliefern können, sodass wir uns die Frage gespart haben, ob das RKI dann irgendwas geliefert hat. Was besonders komisch an der Frage ist, ist der Zeitpunkt, warum man so früh danach gefragt hat, wo man noch gar keine Fälle hatte. Natürlich ist auch komisch, wenn man das Werk im eigenen Nest hat, im eigenen Dorf hat, dass man dann nicht dort fragt, was auch komisch ist, was wir wissen wollen, welche Stellen haben denn jetzt angefragt? Ja, also es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass man das RKI, also die Starkorb, diese Unterabteilung anfragt, das ist sehr ungewöhnlich und dass man überhaupt nicht in Italien anfragt, sondern dass man in Deutschland anfragt. Also das sieht ja so ein bisschen so aus, als wenn man Deutschland als irgendwie verantwortlich für die Koordination schon im Februar 2020
Moment,
gesehen hat.
Die Italiener fragten bei den Deutschen nach Remdesivir an.
Ja.
Ach, wie habe ich das denn jetzt zu verstehen?
Ja gut, so steht es in der Anfrage. Also ich weiß das auch nicht.
Das macht doch überhaupt keinen Sinn.
Eigentlich
also wer das Kreuz hat, segnet sich zuerst, würde ich jetzt sagen. Und dann wenn die Italiener das ohnehin das schon produzieren. Was soll der Blödsinn?
Ja gut, der Gilead-Konzern ist ja der darüber bestimmt, wohin das verkauft werden kann. Also die hatten da nicht die Selbstbestimmung. Aber was genau da im Hintergrund abgelaufen ist, weiß ich nicht. Ich finde es einfach nur besonders, dass im Grunde genommen die Firma, die das produziert, nicht direkt angesprochen wird und dass italienische Stellen eben bilateral das RKI ansprechen, als wenn es die Zentrale der Pandemiebewältigung schon in der ersten Februarwoche 2020 gewesen sein muss oder könnte. Das ist schon so ein bisschen merkwürdig, so dass wir jetzt natürlich wissen wollen, welchen Wortlaut hatte denn diese bilaterale Anfrage? Das interessiert uns natürlich schon.
Genau.
Und so werden wir jetzt weiterfragen, aber ich kann nur sagen, dass natürlich auch komisch ist, dass dann der Ort, aus dem solche Anfragen ganz offenkundig kommen, am Ende als einzige Region einen solchen Ausschlag an Todesfällen hat mit ganz alten Leuten. Also da sind wirklich viele nötige Fragen.
Also jetzt, wir haben ja so langsam ein Bild, was sich so langsam herauspuzzelt aus all diesen kleinen Teilpuzzlestücken. Was ist denn jetzt Ihre Auffassung von, also zu dem jetzigen Zeitpunkt, von dem wahrscheinlichen Ablauf dieser Covid-Pandemie? Machen wir das mal ganz, wir sind jetzt ja immer nur so in so Teilpuzzlestücken drin, wo man sieht, so, okay, da ist alles wieder anders, als uns das erzählt wurde. Was ist Ihre Auffassung, wie die ganze Sache eingetütet wurde? Wir wissen, es ist keine plötzlich hereingebrochene wirkliche Pandemie, sondern das ganze Ding wurde geplant. Deswegen auch dieses Wort Plandemie. Was ist Ihre Auffassung davon, von dieser Planung? Wie ist das abgelaufen?
Das ist nicht der Zeitpunkt, um das jetzt genau durchzusprechen, finde ich, weil es noch einige offene Fragen gibt, die geklärt werden können und die wir auch klären werden. Und ich überlasse das nicht jetzt irgendwie einer Theorie, die man jetzt aussprechen könnte, was gewesen sein könnte, weil es uns ja nicht weiterführt. Denn alles, was wir jetzt an Fragen in die Öffentlichkeit tragen und am Ende vielleicht nicht so genau zutrifft, ist ja überflüssig gewesen und sorgt ja für unnötige Aufregung. Besser ist, wir holen uns, wie ich das eigentlich seit Jahren mache, amtliche Antworten und damit können wir dann, wenn es alles vollständig auf dem Tisch liegt, ist ja wie ein großes Puzzle, damit lösen wir es dann am Ende auf. Ja, wir kaufen vielleicht noch ein E und ein A und dann wissen wir es irgendwann, wer es war.
Naja, also wenn es das jetzt in der Türkei gewesen wäre, hätte ich gesagt, ich möchte ein Ü kaufen und bitte lösen. Ja, also,
Genau.
naja, also gut, ja, finde ich auch sinnvoll, weil wir sehen ja, was jetzt passiert ist bei Multipolar und Paul Schreier, der ja sehr adrett recherchiert. Und dann haben sie sich einmal vertan mit demjenigen, der hochskaliert hat, diese Maßnahmen. Und das wird jetzt überall aufs Brot geschmiert, dass sie aber ansonsten zu 99% richtig gelegen haben. Das erwähnt dann keiner mehr. Aber es ist eine gute, ja, genau, um solchen.
Moment, meinen Sie jetzt die Sache mit Holtherm?
Ja, genau.
Ah, Moment, da können wir ja auch noch mal ein bisschen was zu beitragen.
Ach.
Also ich finde das ja sehr interessant. Ich habe mich gar nicht geirrt, das war auch gar nicht notwendig. Es gab ja die von Paul Schreier herausgeklagten RKI-Protokolle
Genau.
damals bis Ende April 2021, die Sitzungsprotokolle des RKI-Krisenstabes und die waren geschwärzt und zwar zu einem sehr großen Teil. Und nun ist es so, dass eine bestimmte Stelle, nämlich die von dieser Hochstufung, eine Schwärzung hatte, weil ein Mann sollte noch oder eine Frau sollte noch ein Signal geben, bevor man das überhaupt veröffentlichen
Genau.
könnte, dass es jetzt ganz schlimm ist. Und ich habe nichts anderes gemacht, als diese Dokumente dann genauer zu untersuchen und habe festgestellt, dass bei den Schwärzungen kleine Pannen passiert sind, dass man unter den Schwärzungen Kürzel gelassen hatte. Also nicht unter allen, aber unter vielen. Und diese Kürzel waren unterschiedlich, das ist einfach zu analysieren gewesen. Und ich habe dann die entsprechenden Stellen, wo das drunter war, habe ich mit ChatGPT dann aufgearbeitet und habe dann gefunden, dass unter bestimmten Kürzeln immer, also unter bestimmten Schwärzungen, immer Po stand. Die waren immer gleich lang oder ziemlich gleich lang. Und deswegen habe ich ChatGPT gefragt, wer ist denn dieser Po? Und was für eine Position hat der? Und in dieser, ich glaube, es war sogar eine Live-Sendung bei Robert Stein, kam dann heraus, dass es Herr Holtherm war. Das ist der Generalstabsarzt damals und später Generalarzt Holtherm, der Leiter des RKI, des BMG, des Gesundheitsministeriums Krisenstabs von Corona war. Er ist der Vorgesetzte des RKI von Herrn Wieler gewesen und
Und?
er war der Leiter der Impfkampagne und er tauchte niemals in irgendeinem Fernsehsender oder in einer Zeitung auf.
Und er kam vom Militär. Das ist ganz
Und
wichtig.
er lief in Uniform im Bundesgesundheitsministerium herum und er wurde gleich befördert vom Generalstabsarzt zum Generalarzt oder ziemlich schnell. Und wie gesagt, er war auch der Leiter der Impfkampagne. Und da man von ihm nie was gehört hatte, er aber ein paar Mal in diesen Protokollen stand und diese Position, diese Passagen, wo Schwärzungen waren, wo Po drunter stand, das war das Kürzel, was unter den Schwärzungen stand,
Ja.
eine sehr wichtige Position, möglicherweise mit militärischem Hintergrund, ausgegeben hatte, war eigentlich zu vermuten, dass es Holtherm war. Mehr war es nicht. Und daraufhin, und jetzt wird es eigentlich erst interessant, daraufhin hin. Und so hat es Aya Velasquez jetzt mittlerweile vor 2 oder 3 Wochen mit einem Newsletter geschildert. Daraufhin, dass es Herr Holtherm gewesen sein könnte, meldete sich ein Whistleblower aus dem RKI bei Aya Velasquez und sagte: Frau Velasquez, es war nicht Herr Holtherm, es war nicht Herr Holtherm, ich schicke Ihnen alle ungeschwärzten Protokolle. Daraufhin schrieb mich Frau Velasquez an und sagte: Lass mal, ich habe hier Informationen, dass er das nicht war, verfolg mal diese Theorie nicht weiter, weil du bist ja ein guter Mann. Das ist die Kommunikation, die wir miteinander hatten, und daraufhin habe ich das nicht weiter verfolgt. Ich habe das ja auch letzt gar nicht auf den Tisch gebracht, aber ich hielt es für wahrscheinlich, dass es Herr Holtherm gewesen ist. Und ich habe mich nur ein bisschen darüber gewundert, als Frau Velasquez jetzt diese Sache nochmal in der Reihenfolge offengelegt hat, dass also nach dieser Live-Sendung mit Robert Stein, wo die KI das offengelegt hat, dass es Herr Holtherm gewesen sein könnte, dass daraufhin auf einmal alle Protokolle ungeschwärzt von einem Whistleblower an Frau Velasquez angeboten wurden, dass das also die Ursache gewesen ist, also dass man das geopfert hat. Fand ich jetzt merkwürdig, und deswegen würde ich gar
nicht... Fand ich jetzt auch, also das habe ich in der Form noch gar nicht gehört. Ja. Das heißt also, dass es hier einen Kausalzusammenhang gibt zwischen Ihrer Sendung und dem Whistleblower.
Ja, habe ich auch so nicht gewusst, weil als ich von Aya angesprochen wurde damals, war mir das nicht so klar. Aber jetzt hat sie es nochmal ganz klargestellt in ihrem letzten Newsletter, und daraus kann man das deutlich entnehmen. Und da steht dann nicht mehr Herr Holtherm unter dieser Schwärzung, bei der Entschwärzung steht dann Herr Schade da drin. Und genau. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht das nicht mitteilen wollte, das wäre jetzt aber nur eine Theorie, das wäre aber auch logisch, weil auch die Rechtsstellung von Herrn Holtherm nicht unbedingt geklärt ist, denn wir haben auch letztes Jahr und dieses Jahr gefragt, was ist eigentlich die Rechtsgrundlage für jemanden wie Herrn Holtherm, dass er die Impfkampagne leitet und so weiter, und da haben sie nur schwurbelig mit der Geschäftsordnung geantwortet, da sind wir auch noch am Nachfragen, also wir wollen das ja alles wissen. Naja, also man sieht ja, dass hier noch Ungereimtheiten sind. Insbesondere ist ja hier das große Problem, dass Herr Holtherm zu einem Zeitpunkt, wo es noch keinen einzigen Fall in Deutschland gab, von Herrn Spahn kontaktiert wurde, um diese neue Abteilung 6 über dem RKI angesiedelt neu zu gründen. Also da gibt es natürlich Nachfragen, die noch nicht öffentlich diskutiert wurden, weil man Herrn Holtherm ja noch nie eingeladen hat bei Herrn Lanz oder so. Wäre ja auch mal nötig gewesen. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass es ein Interview im Internet bei YouTube gibt, wo Herr Holtherm sich mit der DEHOGA unterhält. Das ist ja eher ein Gaststättenverband, und dort über Grundrechte diskutiert mit der DEHOGA, was ja eigentlich für einen Generalstabsarzt oder damals, ich weiß ja, ob er schon Generalarzt war, eigentlich eher unüblich ist, ja, dass man als Generalarzt über Grundrechtseinschränkungen redet, die im Gaststättengewerbe dann herrschen oder eben aufgelöst werden, wenn geimpft ist. Das ist schon ungewöhnlich, weil das zeigt ja eigentlich so ein bisschen auf, dass Herr Holtherm eben auch politische Aktivität entfaltet hat, und zwar nicht öffentlich in den Parlamenten, sondern eben bei den entsprechenden Verbänden, die das dann letztlich umsetzen mussten.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob eventuell nicht doch der Herr Holtherm ursprünglich in den Datensätzen beim RKI drin gestanden hat und man das im Nachhinein über alle Datensätze herausgenommen hat und dann durch jemand anders ersetzt hat.
Die Fragemöglichkeit ist immer erlaubt, und nur ob Sie eine richtige Antwort kriegen, steht halt in den Sternen. Aber das ist alles doch da, und möglicherweise klärt sich das ja von alleine auf. Soweit ich das in Erinnerung habe, hat 2017 Frau Merkel schon gesagt, dass Pandemieübungen mit dem Militär viel besser gelaufen sind, weil einfach die Befehlsstrukturen viel klarer waren und die Logistik und so weiter. Und irgendwie sieht das natürlich alles so ein bisschen so aus, als hätte man sich genau auf diese militärische Weise vorbereitet, obwohl es in keinerlei Pandemieplan steht. Also da sind natürlich noch viele Dinge, die gefragt werden müssen, ganz klar.
Na, weißt, also zumindest der Tatbestand, dass wir da jemanden haben, der sonst gar nicht in der Öffentlichkeit oder nur sehr, sehr, sehr selten in der Öffentlichkeit auftaucht, weist darauf hin, dass das vielleicht die wichtigere Person ist, weil wir beobachten das ja immer wieder, dass also die Leute, die in der Öffentlichkeit vortanzen, dass die nur die, sagen wir mal, ja, die Frontleute sind. So ähnlich wie bei der Band Milli Vanilli, da weiß man auch, die haben in Wirklichkeit gar nicht gesungen, sondern die Musik, die kam ganz woanders her. Und das, so diesen Verdacht habe ich jetzt ja auch so als Musiker, wo ich sage, so, aha, wer macht denn hier die Musik? Ne? Also, und wer bezahlt die Musik? Und der kann auch bestimmen, was gespielt wird.
Ich werde die Bundesregierung fragen lassen, ob es Milli Vanilli war. Ich habe jetzt langsam auch den Verdacht.
Okay, mit dieser etwas weniger ernst gemeinten Äußerung verabschiede ich Sie, Tom Lausen. Ich danke ganz herzlich für dieses sehr, sehr informative Gespräch und ich glaube, wir werden uns in ganz kurzem Zeitrahmen wahrscheinlich nochmal sprechen müssen, weil das sind ja sehr interessante Erkenntnisse, die jetzt rausgekommen sind. Vor allen Dingen das mit Bergamo und dass da also ein Medikament plötzlich genau da produziert wird. Also das hätte man sich nicht besser ausdenken können.
Ja, also ich finde auch, das ist jeden Tag kommen noch neue Überraschungen, was ich auch gar nicht gedacht hätte. Und deswegen, da muss man gar nicht so spekulieren, es kommt schon.
Also in jedem James-Bond-Film wäre das jetzt der Turning Point gewesen, wo dann alle gesagt hätten, ach was, interessant. Ne? Also das, gut, liebe Zuschauer. Wenn Sie meinen, dass dieses Interview es wert ist, dass das mehrere Leute hören, dann geben Sie es bitte aktiv weiter. Geben Sie es Mund zu Mund weiter. Sagen Sie den Leuten direkt, da gibt's Apolut, da gibt's dieses Interview mit dem Tom Lausen, weil wir werden von den digitalen und sozialen Medien, wohl eher asozialen Medien, geschnitten. Und das heißt, wir können da nicht frei Informationen weitergeben. Die werden ausgefiltert, diese Informationen. Ja, und wo finden Sie uns denn? Sie finden uns auf Twitter, jetzt X, oder Sie finden es auf Getter, auf Telegram. Wo genau überall, das finden Sie auf der Seite apolut.net. Dort finden Sie auch unsere Spendeninformationen. Schauen Sie da bitte mal nach. Und dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wann Sie diese Sendung sehen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt Apolut im Gespräch. Machen Sie es gut.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.